Ich würde sagen, wir starten erstmal mit der wichtigen Frage, was ist denn überhaupt das Häuserlexikon?
Das Häuserlexikon zu Schwäbisch Hall, das gibt es schon seit fast 20 Jahren. Das Projekt wurde 2007 durch das Stadt- und Hospitalarchiv und unseren Förderverein, die Geschichtswerkstatt, begonnen und mithilfe von zahlreichen Freiwilligen umgesetzt. Es gab dann auch verschiedene Spenden und einfach auch so sehr viele Ehrenamtliche, die sich am Projekt beteiligt haben. Es gibt Informationen zur Siedlungsgeschichte, zur Baugeschichte und natürlich auch Einträge zu vielen einzelnen Häusern, also die Geschichte der Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer. Es gibt auch Befunde aus der Bauforschung, also zum Beispiel auch Ermittlungen zum Alter der Häuser. Dann natürlich auch viele alte und neue Bilder. Und so entsteht dann im Grunde ein Steckbrief zu einem Haus bzw. zu sehr, sehr vielen Häusern. Mal mit mehr Infos, mal mit weniger, eben je nach Quellenlage. Insgesamt haben wir jetzt eine sehr umfangreiche Datenbank, die einen schnellen Überblick über die Stadtgeschichte und die Geschichte der einzelnen Häuser ermöglicht. Vor einigen Jahren kam dann auch der Teilort Steinbach hinzu, letztes Jahr auch noch Biebersfeld. Also insgesamt kann man sagen, es ist nicht das Häuserlexikon, sondern wir haben im Grunde mehrere Häuserlexika zu Hall, zu Steinbach und eben zu Biebersfeld. Das Angebot, das richtet sich an die Forschung, aber natürlich auch an heimatgeschichtlich Interessierte, Eigentümerinnen und Eigentümer der Häuser und einfach generell Interessierte vom Stadtarchiv.
Jetzt hast du gesagt, diese Lexika, die gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre, also seit 20 Jahren hast du gesagt. Jetzt gab es aber eine Überarbeitung, es wurde neu aufgelegt. Was war der Grund dafür?
Also die Neugestaltung, die erfolgt in zwei Schritten. Den ersten Schritt haben wir jetzt hinter uns. Das ist das neue Design mit einer neuen Benutzeroberfläche. Das alte Design, das ist schon, ja, kann man sagen, sehr in die Jahre gekommen. Ich meine, bei 20 Jahren, da verändert sich technisch einfach sehr viel. Es sind andere Funktionen hinzugekommen. Es ist insgesamt sehr viel intuitiver. Wir hatten früher zum Beispiel keine mobile Ansicht. Ich meine, vor 20 Jahren gab es noch keine Smartphones. Die haben wir jetzt natürlich, deswegen haben wir das auch geändert, dass man es auch einfach am Smartphone anschauen kann. Wir haben jetzt erstmals auch eine richtige Startseite, auch mit Erklärungen, was das Häuserlexikon ist, welche Inhalte man da findet und dass man einfach weiß, wie man sich da so entlanghangeln kann. Und ja, im Grunde hat sich vieles auch erneuert, dadurch, dass jetzt auch Steinbach und Schwäbisch Hall dazu kam, war das einfach alles nicht mehr so, ja, intuitiv beziehungsweise einfach nicht mehr so aktuell. Und schrittweise erfolgt dann jetzt auch die Überarbeitung der einzelnen Hauseinträge. Da sind wir aber noch wirklich ganz am Anfang.
Ich denke, wenn ich mir das so vorstelle, so ein ganzes Lexikon neu zu überarbeiten, neu zu gestalten, ist ja eine große Aufgabe. Wo habt ihr da dann angefangen?
Also wir haben mehrgleisig angefangen. Also einerseits haben wir das Design geändert. Da hatten wir sehr viel Unterstützung von der Firma Q4U, die uns dann da nach unseren Wünschen eben das neue Design gegeben haben. Die Elemente wie die allgemeine Startseite oder die Startseite der einzelnen Häuserlexika, also Steinbach, Biebersfeld und Hall, sowie die Georeferenzen, also unser Geoportal. Das heißt, man hat jetzt ein Kartenmodul, in dem man suchen kann und man muss nicht mehr die einzelnen Adressen der Häuser kennen, sondern kann da einfach gucken, was vor allem bei sehr vielen Fällen nicht ganz klar war, wo die lagen oder wo die zu finden waren, was jetzt eben sehr eindeutig ist. Außerdem haben wir die digitalen Nachschlagewerke eingepflegt beim Häuserlexikon, das heißt unsere Wappendatenbank und die Maße- und Münzdatenbanken sowie Erklärungen, also die geben einem dann Erklärungen alter Maßeinheiten oder Geldbezeichnungen, so Gulden, Heller und die eben unsere Häuserlexikon noch teilweise benutzt, obwohl das sehr veraltet ist.
Auf welche Quellen habt ihr euch dann da berufen? Weil das sind ja ganz schön viele Informationen, die man da bekommt.
Also wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Quellen benutzt, wobei wir aktuell noch keine Quellenarbeit betrieben haben. Das erfolgt dann auch noch wahrscheinlich im Zuge der inhaltlichen Überarbeitung, was aber als das Häuserlexikon oder die Häuserlexika erstellt wurden, sehr viel genutzt wurde, sind die Bauakten der einzelnen Häuser. Die sind aber nicht bei uns im Archiv, sondern im Archiv vom Baurechtsamt. Dann haben wir auch alte Stadtrechnungen verwendet oder es wurden von den Vorgängern Stadtrechnungen verwendet, weil viele Gebäude der Stadt gehörten oder lange der Stadt gehörten, lässt sich in den Stadtrechnungen sehr viel entdecken. Es wurden auch Ergebnisse aus der Bauforschung verwendet, also zum Beispiel dendrochronologische Untersuchungen. So kann man dann das Alter der Häuser bestimmen. Außerdem haben wir auch eine sehr interessante und auch eine sehr besondere Quellengattung genutzt, die Inventuren und Teilungen, und das schon ab dem 16. Jahrhundert. Die Inventuren und Teilungen sind vereinfacht gesagt unterschiedliche Vermögensbezeichnungen. Bei der Heirat zum Beispiel oder beim Tod, da wurde dann sehr, sehr detailliert aufgelistet. Also einerseits natürlich, wenn eine Person Gebäude oder Grundbesitz hatte, aber auch persönliche Gegenstände. Also da wurden dann auch Kleidungsstücke, Möbel, Küchenausstattung und so aufgeschrieben. Und für das Häuserlexikon haben wir aber natürlich in erster Linie die ganzen Auflistungen zum Grundbesitz und zu den Immobilien verwendet. Wir haben bei uns im Archiv auch Häuserbücher seit dem 18. Jahrhundert. Da sind dann Angaben zu den Besitzern der einzelnen Häuser, die sind da alphabetisch aufgelistet. In den Häuserbüchern sind aber auch Angaben zur Art der Behausung und auch Steuerlisten enthalten. Weiterhin haben wir auch Kaufbücher verwendet aus dem 19. Jahrhundert. Das sind dann im Grunde alle Grundstücks- und Häuserkäufe vermerkt worden. Eine weitere Quelle aus dem 19. Jahrhundert ist der alte Primärkataster. Im Jahr 1827 wurden in Halle Landvermessungen durchgeführt. Daraus wurde dann so ein Urkataster erstellt mit Angaben zur Größe der einzelnen Flurstücke, auch zur Nutzungsart und auch zum Eigentümer. Und in dem Zuge wurden die Häuser dann auch erstmals alle durchnummeriert. Deshalb findet man in den Hauseinträgen auch in fast allen die alte Primärkatasternummer. Die heutigen Hausnummern, die gab es erst seit 1900, also die wurden erst da eingeführt. Adressbücher haben wir natürlich auch verwendet. Mein macht ja irgendwo Sinn. Deswegen gibt es ja die Adressbücher, die haben wir seit ca. 150 Jahren. Und Grafiken, Federzeichnungen und natürlich alte und neue Bilder haben das Ganze dann abgerundet. Teilweise wurden aus den Originalquellen auch Zitate, Formulierungen oder Begriffe direkt übernommen. Das werden wir eben überarbeiten, weil die Quellensprache ist vor 500 Jahren einfach eine ganz andere gewesen als heute. Also das versteht man vieles so einfach nicht. Teilweise wurden auch alte Begriffe benutzt, die aus heutiger Sicht mitunter auch diskriminierend sind, weshalb wir das eben auch anpassen werden. Also wenn jetzt die Schwester von einem Hausbesitzer im 19. Jahrhundert zum Beispiel eine geistige Behinderung hatte, dann übernehmen wir nicht den Begriff, dass sie schwachsinnig war. Das macht man einfach nicht. Und das sind Sachen, die wir dann zum Beispiel auch einfach angleichen bzw. auch austauschen werden.
Also eine echt sinnvolle Überarbeitung auch, dass es etwas moderner auch wird. Und du hast jetzt richtig viele Quellen aufgelistet. Gab es da dann auch neue Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt?
Ja, also zu den Quellen tatsächlich gar nicht mal so arg viel. Aber uns hat sich sehr überrascht, wie viele Einträge wir nämlich überhaupt haben. Für Hall sind es alleine 1168, dann kommen nochmal 200 für Steinbach und 92 für Bübersfeld dazu. Wir haben mit deutlich weniger gerechnet, weil vor 20 Jahren wurde alleine Hall eingeführt, da hat keiner von uns mitgearbeitet. Und dann auch, wie umfangreich die Einträge sind. Also wir haben allein ein paar Häuserlexika-Einträge, die mehrere DIN A4 Seiten, wenn man es in Word quasi übertragen würde, an Text haben, nur für sich alleine. Und wie viele Informationen überhaupt die einzelnen Sachen, wie viele Informationen überhaupt zu den einzelnen Sachen gesammelt wurden. Auch wie viel Arbeit überhaupt noch vor uns liegt, nämlich ein Haufen.
Das klingt also, als ob ihr ja wirklich viel vor euch habt. Wie lange hat es dann jetzt gebraucht, zu dem Punkt zu kommen, wo ihr jetzt seid?
Also wir hatten im September die ersten Gespräche mit der Firma, um darüber zu sprechen, was sich eben ändern soll, also unsere ganzen Wünsche mit neuem Design etc. Im Februar haben wir dann vom Archiv begonnen, Inhaltliches zu überarbeiten, also die neuen Rubriken zum Beispiel zu bilden und auch die Grafiken auszutauschen, einfach mehr Infotexte zu schreiben. Im April, also knapp 2 Monate später, gab es dann den Relaunch. Das heißt, das optisch neue Häuserlexikon ging dann online. Die Überarbeitung der Einträge, die wird aber einen deutlich längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Bei den ganzen Einträgen, bei fast 1500, wenn man da, ich habe mal so grob gerechnet, wenn man einen Eintrag am Tag überarbeiten würde, dann wären wir, glaube ich, so 6 Jahre beschäftigt. Wobei, ganz so lange wird es wahrscheinlich nicht dauern. Also manche Einträge sind sehr kurz, da wird man auch nichts überarbeiten müssen. Andere sind aber schon deutlich länger. Das kann sein, dass man da dann einfach schon länger braucht. Also ich denke, dass es schon 1 bis 2 Jahre dauern wird, bis wir alles wirklich kontrolliert haben und auch ergänzt und gegebenenfalls eben auch überarbeitet haben. Die Einträge, die sind teilweise auch einfach nicht mehr richtig aktuell und man kann sich auch vorstellen, dass sich innerhalb von 10, 20 Jahren so in der Innenstadt wirklich sehr, sehr viel verändern kann. Neue Geschäfte ziehen ein oder zum Beispiel ein Eintrag unten, das neue Globe ist noch nicht existent in unserem Häuserlexikon. Das sind dann Sachen, die man natürlich dann auch alle aktualisieren muss. Und worauf ich in dem Kontext auch kurz eingehen möchte, wir haben im Archiv natürlich auch noch sehr, sehr viele andere Aufgaben, sodass das mit dem Häuserlexikon natürlich nur nebenher erledigt wird. Das Archiv ist ja eine kommunale Pflichtaufgabe, das heißt, wir haben auch gesetzliche Pflichtaufgaben und Kommunen sind ja gesetzlich verpflichtet, das Verwaltungsschriftgut an die Archive eben abzugeben, da im Landesarchivgesetz aber auch das Recht verankert ist, beziehungsweise der Anspruch zum Zugang zum Archiv, also dass man Recht auf Archivnutzung auch hat. Und das wissen eben viele nicht, also viele wissen gar nicht, dass es uns überhaupt gibt und dass man eben zu uns auch kommen kann. Ist sehr wichtig, dass wir das durch freiwillige Angebote wie das Häuserlexikon zum Beispiel einfach uns einfach sichtbar machen und über solche Angebote gelingt es dann. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir solche Aufgaben eben haben, beziehungsweise durch solche freiwilligen Angebote wie das Häuserlexikon oder eben andere Formate gelingt uns das dann auch, einfach transparenter zu werden oder einfach sichtbarer. Deshalb sind die Arbeiten innerhalb von der Archivarbeit natürlich auch sehr wichtig.
Da können dann also auch Leute, die sich nicht so gut mit der Geschichte auskennen, einfach einen einfachen Zugang genießen zu eurem Archiv. Das ist ja ein gutes Beispiel, das Häuserlexikon. Und gab es da denn jetzt schon zu der neuen Version Rückmeldungen von Menschen, die das genutzt haben?
Ja, also bisher haben wir sehr viel positives Feedback bekommen, vor allem zum Design und unserem Kartenmodul mit dem Geoportal. Regelmäßig bekommen wir auch Rückmeldungen, zum Beispiel zu Ergänzungen oder zu Ergänzungen von Einträgen oder zu Fehlern, die uns tatsächlich passiert sind. Ist eben so. Und da kurz Eigenwerbung. Wir freuen uns immer sehr über weitere Anregungen oder Ergänzungen oder auch ergänzende Fotos, weil wir nur Sachen ausstellen können natürlich in diesem Häuserlexikon, die auch bei uns abgegeben wurden. Also Informationen, Fotos, die wir auch besitzen. Allgemein ist das Häuserlexikon eben ein sehr beliebtes und viel genutztes Tool tatsächlich. Eins der beliebtesten Online-Angebote. Es gibt zwar auch ähnliche Projekte, vor allem in Baden-Württemberg, aber im Aufbau unseres Häuserlexikons ist es einzigartig in Deutschland.
Über welches Haus sprechen wir denn als erstes?
Wir haben uns als erstes für unser eigenes Gebäude, also für das Gebäude, wo das Stadtarchiv untergebracht ist, entschieden. Über das Gebäudeverzeichnis kann man sich anhand der Leiste oben orientieren. Da sind Buchstaben von A bis Z, über die man dann zu den jeweiligen Straßen kommt. Wir haben uns für das Haus am Markt 5 entschieden, weil da heute, wie ich gerade schon gesagt habe, das Stadtarchiv untergebracht ist und die Besitzer sich sogar schon bis ins 13. Jahrhundert nachweisen lassen. Das ist sehr besonders, weil es sehr selten so alte oder so Frühquellen gibt. Wir sind also zum Buchstaben A gegangen. Wir wollen ja das Haus am Markt und haben uns dann über die Ackeranlagen und die alte Reifensteige da nach unten bis zum Am Markt gescrollt. Die Einträge, die sind im Grunde immer identisch aufgebaut. Wir haben im Eingang so eine Art kurzer Steckbrief mit der Adresse und zum Beispiel den Hausnamen, in dem Fall das Wiedmannhaus. Dann gibt es einen kurzen Abriss zur Geschichte und die alte Primärkatasternummer. Dann haben wir verschiedene Infokacheln über die Besitzer, Befunde aus der Bauforschung, Befunde aus Bauakten, eine Beschreibung, dann Besonderheiten, wenn es bei manchen Häusern noch Besonderheiten gibt, Bilder und dann am Ende Quellen. Der Aufbau ist bei fast allen Häusern so. Und bei dem Haus jetzt ab dem 13. Jahrhundert war der Franziskanerorden da untergebracht. Nach der Reformation, dann in den 1520er Jahren, wurde der Orden aufgehoben. Dann ist für einige Jahre die Lateinschule eingezogen. Und Mitte des 16. Jahrhunderts wurde das Haus dann erstmals als Wohnhaus genutzt. Und in den Quellen ist dann zum Beispiel nachgewiesen, dass beim Einzug erstmal die Fenster geputzt wurden, Mauern wurden neu eingezogen, neue Türen wurden eingesetzt und ein Ofen wurde eingebaut. Später wurde dann auch neu gestrichen, es fanden Schreinerarbeiten statt, Glasfenster wurden eingesetzt. Und die ganzen Informationen haben wir deshalb, weil das Gebäude damals noch der Stadt gehörte und die Arbeiten in den Stadtrechnungen nachgewiesen werden können. Das haben wir nicht bei allen Häusern so detailliert, aber bei dem Haus gibt es jetzt einfach wahnsinnig viele Informationen dazu. Seitdem, also seit dem 16. Jahrhundert, können wir die Besitzergeschichte auch im Grunde lückenlos nachvollziehen. Über 100 Jahre lang lebte in dem Haus die Familie Wittmann, deshalb ist das Gebäude auch als Wittmannhaus bekannt. dann Anfang 1900 hat sich die Nutzung ein bisschen geändert, als der Konsumverein das Haus gekauft hat. Das heißt, künftig konnte man in dem Gebäude dann auch einfach Lebensmittel kaufen. In den 30er Jahren wurde das Gebäude dann von der SS belegt, da ist dann eine SS-Standarte eingezogen. Auch sowas kann zur Geschichte eines Hauses gehören. Und im Juli 1969 zog dann nach umfangreichen Umbauarbeiten das Stadtarchiv ein. Mittlerweile ist auch ein Teil des Fachbereichs Finanzen im Gebäude untergebracht, also einfach noch weitere Abteilungen innerhalb der Stadtverwaltung.
Ja, wenn ich da kurz einhaken darf, das finde ich auch ganz spannend, dass die Häuser sich tatsächlich auch räumlich so gewandelt haben. Ich meine, ihr seid jetzt ja täglich im Stadtarchiv. Sieht man das auch richtig quasi?
Also im Keller sieht man auf jeden Fall alte Spuren sozusagen. Wir haben einen Keller, der geht so unter dem Marktplatz runter. Der stammt tatsächlich aus dem Mittelalter. Das erkennt man schon. Und einfach auch teilweise alte Mauern. Also an der Außenfassade erkennt man hier und da auch die Spuren von damals und den Dachboden auch. Also wenn man da oben ist, sieht man auch noch sehr, sehr viel Ursprüngliches vom Gebäude. Jetzt bei uns in den Büros nett. Unser Büro wurde vor 2 Jahren komplett neu renoviert. Das sieht man in den Büros eben nicht. Also man muss schon ein bisschen auf Spurensuche gehen. Wir haben Gott sei Dank schöne moderne Büros.
Also bei so einem alten und weit zurückverfolgt nachvollziehbaren Haus häufen sich natürlich dann auch irgendwann allerhand Informationen. Bei unserem Wiedmann-Haus jetzt zum Beispiel hat man 1827 festgehalten, wie viel Fläche mit Anbau das Haus besitzt. Nämlich 38,3 Quadratruten, was über unser digitales Nachschlagewerk umgerechnet ungefähr 314 Quadratmeter sind, ist ungefähr dieselbe Grundfläche, die wir immer noch haben. 1842 wird es erstmals als vierstöckiges Wohnhaus beschrieben mit 2 Kellern, welches neben dem Rathaus liegt mit gepflastertem Hof und Zugang zum Hafenmarkt. Detailreich wird es dann richtig um 1906 und 1907. Da wird dann nämlich genauestens beschrieben, wie viele Räume und auf welchem Stockwerk die haben und welchen Nutzen die haben. Also zum Beispiel der erste Stock wird beschrieben mit 6 heizbare Räume, ein unbeheizbares Zimmer, eine Kammer, eine Küche. Und das wird fortgeführt für alle anderen Stockwerke. Und man sieht auch dann irgendwann, dass die Beschreibungen immer moderner werden und quasi man kann den technologischen Fortschritt ein bisschen nachvollziehen. Also hier zum Beispiel hat das Haus dann Gasbeleuchtungen und Wasserversorgungen auf allen 4 Stockwerken gehabt, was für die damalige Zeit ziemlich luxuriös war. Also 1728 gab es den großen Stadtbrand, da ist ein Großteil der Stadt niedergebrannt. Und hier bei dem Haus hat der Dachstuhl Feuer gefangen, aber es konnte durch den Einsatz der auswärtigen Helfer eingedämmt werden, sodass der Besitzer nur das Haus verlassen musste, um keine Rauchvergiftung zu kriegen. Aber das Haus hatte so viel Glück und wurde größtenteils verschont, dass es quasi den Brand komplett überlebt hat. Auch persönliche Geschichten verbinden viel mit diesem Haus. Einer der Bewohner, Karl Knupfer, ein Unternehmer mit bewegtem Leben, der quasi überall gewohnt hat, der gebürtige Ulmer, war unter anderem in Öhringen und Friedrichshafen, bevor er sich dann 1887 mit seiner Frau im Ruhestand hier in Hall niederließ und bis und seine letzten Lebensjahre hier dann am Markt 5 verbracht hat. Genau, wie vorhin erwähnt, so ziemlich jeder Eintrag hat auch noch ein paar Bilder unten. Hier bei dem Haus haben wir jetzt auch sehr viele Bilder. Vor allem oder neben modernen, umfangreichen Fotos der Außenfassade, von Wappen bis zum Eingangsportal, auch alte Zeichnungen, teilweise schon von 1580. Auch ein Ausschnitt aus der wahrscheinlich ältesten Fotografie des Rathauses von 1858, auf welcher am Markt 5 eben auch zu sehen ist, sowie ein Ausschnitt aus unserem Primärkataster, über welches man eben schnell die Nummern dann der jeweiligen Häuser ablesen konnte.
Das zweite Haus, was wir uns ausgesucht haben, ist das Gebäude, wo heute die Drogerie Müller drin ist. Bei dem Haus wusste ich die Adresse zunächst nicht, deswegen bin ich über unser neues Kartenmodul auf der Startseite gegangen und habe dann einfach, das ist ja ähnlich wie, ich sage jetzt mal Google Maps, dann kann man sich da so ein bisschen entlang arbeiten und da habe ich dann einfach das Gebäudesymbol angeklickt und dann landet man auch direkt bei dem Hauseintrag. Das Gebäude hat eigentlich mehrere Adressen, das ist eigentlich die Neue Straße 22, Neue Straße 24 und am Spitalbach 23. Das Gebäude ist nach dem großen Stadtbrand 1728 entstanden, also nicht wie das Wittmann-Haus vorher hat es den Brand überlebt, sondern das Haus ist tatsächlich abgebrannt. Wir wissen jetzt hier zu den Besitzern leider nur sehr, sehr wenig, beziehungsweise es wurde einfach noch nicht so viel geforscht. Das könnten wir jetzt aber im Zuge der Neugestaltung beziehungsweise der Überarbeitung auch nachholen. Wir haben bisher nur einen einzigen Besitzer für das Jahr 1827. Allerdings ist hier sehr, sehr spannend, was man anhand der Bauforschung und auch anhand der Bilder sehen kann. Unter dem Gesamtkomplex befinden sich insgesamt 6 Keller, die teilweise auch miteinander verbunden sind. Und so wird im Grunde ersichtlich, welche Häuser hier vorher gestanden haben. Die Gebäude, die beim Stadtbrand eben abgebrannt sind, da kann man anhand der Keller dann die alten Grundmauern erkennen oder drauf schließen. So kann man im Grunde erkennen, wie es früher war. An einem Keller kann zum Beispiel festgestellt werden, dass da um 1200, also vor 500 Jahre bevor das jetzige Haus gebaut wurde, stand ein Steinhaus, das auch eine Mauer außenrum hatte um den Hof. Wir haben aber auch im Häuserlexikon bei den Bildern Werbeannoncen. Also Anfang 1900 war eine Textilhandlung im Gebäude. Der Inhaber, der hat zum Beispiel mit Damenblusen und Korsetten und Hosenträgern und Krawatten geworben. Auf einem Bild, das so etwa um 1930 entstanden ist, erkennt man das Geschäft von Jakob Würzburger. An der Außenfassade stand auch sein Name in Großbuchstaben. Der Jakob Würzburger war Jude und musste sein Geschäft 1936 verkaufen, weil sein Geschäft wie bei anderen Jüdinnen und Juden auch boykottiert wurde. Er hatte einfach ja keine Möglichkeit mehr, Umsätze zu machen, weil bei ihm nicht mehr eingekauft wurde. Er versuchte dann auszuwandern, ist aber 1939 dann noch in Stuttgart verstorben. Auch sowas findet man im Häuserlexikon. Die Information, die findet man bisher leider nur in der Bildunterschrift zu diesem Bild. Im Zuge der Überarbeitung wird es auf jeden Fall Sinn machen, die Informationen auch in die Besitzerliste einzufügen, weil man da ja eher nicht vermuten würde, dass die Information in der Bildunterschrift auftaucht. Also bei dem Gebäude, wie gesagt, ist sehr interessant, was sich auch so unter der Erde verbirgt oder verborgen hat. Es gibt dann auch alte Pläne beziehungsweise eben auch Bauforschungsakten. Aber Dinge wie die Besitzer könnte man jetzt zum Beispiel auch über die Adressbücher oder die anderen Quellen, über die ich vorhin gesprochen habe, könnte man sicherlich noch sehr viel mehr rausfinden.
Also das dritte ist Hafenmarkt 1, das heißt das heutige Gebäude der Kreissparkasse. Haben wir uns ausgesucht, weil es eins der Beispiele ist, bei dem dieselbe Adresse mehrfach überbaut wurde. Das heißt, ich komme gleich drauf, es hatte mehrere Gebäude, ist aber heute eine Einheit. Bei dem Haus kann bereits Ende des 17. Jahrhunderts bestätigt werden, dass das Haus existierte. Wir haben aber kein genaueres Datum, wann es jetzt gebaut wurde. 1710 ging es dann an Johann Jakob Hetzel über. Hetzel war Mitglied des Geheimrates der Stadt. Und der Stadtbrand 1728 hatte das Haus ebenfalls vollkommen zerstört. Und Hetzel hatte aber die Möglichkeit, das Haus wieder vollständig aufzubauen, wenn auch nun mit verändertem Grundriss. Nach dem Aufbau des Hauses nach 1728 hatte sich das Wohnhaus wohl von 4 auf 3 Stöcke verkürzt. Trotzdem überschritt es dann die Maximalhöhe um 3 Schuh, ungefähr heute 0,8 Meter, also nicht sehr viel. Weshalb der gute Herr Hetzel dann erstmal zum Rat gehen musste, um diesen um eine Genehmigung zu bitten. Hat er auch bekommen, durfte das Haus stehen lassen, auch wenn es 0,8 Meter zu hoch war. Genau. Das Haus wird außerdem auch Kurhaus genannt, eben weil was von der Familie Kur kommt, in dessen Besitz das Haus von ungefähr 1809 bis kurz vor dem Abriss 1938 war. Eben das ursprüngliche Haus der Kurfamilie wurde ungefähr 1938 abgerissen und an seiner Stelle entstand dann zwischen 1937 und 1941 das heutige Sparkassengebäude, eben nach den Entwürfen des Architekten Eduard Krüger. Das Sparkassengebäude ist ein exemplarischer Beleg für den sogenannten Heimatstil, der in den 30ern sehr besonders gepflegt wurde. Aber die größte Besonderheit des Hauses liegt unterhalb des Gebäudes. 1939 stießen nämlich Arbeiter bei den Bauarbeiten für die neue Kreissparkasse auf Überreste einer keltischen Salzgewinnungsanlage. Die Kelten nutzen die salzhaltige Sohle zur Salzgewinnung. Dazu schöpften sie eben Sohle aus Brunnen und lagerten diese dann in großen Holztrügen und anschließend wurde die erhitzt, bis nur noch Salz übrig bleibt. Gefunden wurden nämlich dann auch zahlreiche Holztröge, sogenannte Sohletröge, die in rund 5 Metern Tiefe durch den feuchten Boden gut erhalten waren. Einer dieser Tröge konnte Grabstätte sogar auf 280 vor Christus datiert werden. Ein Teil der Funde wurde aber auch leider 1939 während des Zweiten Weltkriegs in Stuttgart zerstört. Auch zu diesem Bild gibt es zahlreiche Bilder, hauptsächlich vom heutigen Gebäude der Kreissparkasse, aber auch Zeichnungen aus dem 16. Jahrhundert und vereinzelt Fotos von dem Gebäude vor dem Abriss, vor allem aber auch Fotos während des Abrisses und den Funden der keltischen Salzgewinnungsanlage.
Vielen, vielen Dank für all die Informationen, die ihr uns heute mitgebracht habt. So auch aus persönlichem Interesse, so was macht es mit euch quasi, durch die Stadt zu laufen und einfach so, ja, zu dem einen oder anderen Haus halt einfach noch so viel mehr zu kennen?
Also mir geht es so, dass ich das manchmal gar nicht so richtig wahrnehme. Also auch wenn wir gefragt werden, ihr arbeitet im Stadtarchiv in einem sehr alten, auch denkmalgeschützten Gebäude. Das muss doch total cool sein. Also mir geht es wirklich so, ich nehme das gar nicht wahr. Wir haben auch unten Richtung Marktplatz so ein altes historisches Portal. Auch das sieht wirklich toll aus, aber auch das nehme ich leider mittlerweile gar nicht mehr wahr. Und so geht es mir auch bei anderen Häusern. Also da muss ich auch selber irgendwie mit offeneren Augen auch durch die Stadt laufen, weil einem wirklich vieles einfach, ja, man ist so blind irgendwie, wenn man so seine Abläufe, seine Routinen hat. Aber eigentlich lohnt es sich wirklich, genauer hinzugucken und dann vor allem auch einem auch wirklich Details auf. Und gerade eben durch das Häuserlexikon stößt man dann vielleicht auch auf Sachen, die man so nicht wusste. Also durch den Stadtbrand gab es ja zum Beispiel auch Aufplanierungen. Das heißt, man hat auf den Schutt einfach aufgebaut und wir haben im Bereich vom Gebäude vom Müller, über das ich vorhin gesprochen habe, sind wir heute ungefähr 1,7 bis 3 Meter höher als damals im 18. Jahrhundert. Und seit ich das wusste, laufe ich da doch tatsächlich ein bisschen anders über die neue Straße, weil man sich dann eben vorstellt, wie das damals war, wo man einfach ein ganzes Stück niedriger auch auf der Straße gelaufen ist.
Ja, also mir geht es ganz ähnlich. Die Sachen, die noch stehen, die übersehe ich meistens tatsächlich, aber ich habe die letzten Monate sehr viel damit zu tun gehabt, welche Sachen nicht mehr heutzutage stehen oder gar nicht überbaut wurden. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt an einer Stelle vorbeilaufe, wo ich weiß, oh, da habe ich neulich noch im Stadtarchiv mitgearbeitet, denke ich an das alte Haus oder an die alte Sache, die da stand und sehe auf einmal überall Lücken, wo eigentlich gar keine Lücken davor waren. Also da sind jetzt Bäume und für mich sieht es aber so leer aus, weil ich weiß, da sollte eigentlich noch ein Haus stehen, das bis vor 100 Jahren noch eben da war.